komplett. Dann darf ich Sie, sehr verehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, Expertinnen und Experten, aber auch das Publikum, was uns in einer der seltenen öffentlichen Sitzungen dieses Unterausschusses, des Auswärtigen Ausschusses und in diesem Fall des Unterausschusses für Vereinte Nationen, internationale Organisationen und zivile Krisenprävention sehr herzlich begrüßen, sowohl hier im Saal als auch an den Bildschirmen. Und ich freue mich, dass Sie unserem Thema Reform des Peacekeeping Ihr Interesse schenken. Ich eröffne nunmehr die 24. Sitzung des Unterausschusses Vereinte Nationen, internationale Organisationen, zivile Krisenprävention und darf Sie zu diesem öffentlichen Gespräch Reform des Peacekeeping ganz herzlich einladen. Als Sachverständige stehen uns Herr Dr. Eckehard Grieb, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, und Frau Dr. Astrid Irrgang, Geschäftsführerin des Zentrums für internationale Friedenseinsätze, zur Verfügung. Außerdem hat die Bundesregierung entsandt Frau Staud aus dem Auswärtigen Amt, die uns für etwaige Fragen und deren Beantwortung gleich als Reaktion zur Verfügung steht. Die Sachverständigen beginnen mit einem kurzen einführenden Statement, für die ihnen jeweils bis zu 7 Minuten zur Verfügung stehen. Das finde ich sehr großzügig. Daran anschließend folgt eine Aussprache, in der zunächst alle Fraktionen hier zu Wort kommen, bevor die Sachverständigen erneut das Wort erhalten. Die Sachverständigen werden also nicht auf jede Wortmeldung direkt antworten, sondern wir sammeln. Und sofern dann noch hinreichend Zeit besteht, gibt es noch eine zweite Fraktionsrunde, in der die Sachverständigen dann erneut antworten können und abschließende Stellungnahmen abgeben. Ich muss und weise deshalb an dieser Stelle darauf hin, dass die Sitzung via Livestream im Internet und durch das Parlamentsfernsehen im Hauskanal 2 übertragen wird und im Anschluss in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar ist und vorerst bleibt. Der Unterausschuss hat sich in letzter Zeit vertieft mit Fragen der Friedenssicherung befasst. So ging es in der letzten Sitzung zum Beispiel um die Rolle von Desinformationen in Krisen und bei Friedenseinsätzen, zum anderen um die Frage, welchen Beitrag religiöse Organisationen bei Peacekeeping-Prozessen weltweit leisten können. Und vor genau einer Woche haben wir mit dem Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen und Leiter der Hauptabteilung Friedenssicherungseinsätze, Herrn Jean-Pierre Lacroix, über die Peacekeeping-Einsätze der Vereinten Nationen gesprochen. Also, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Sachverständige, wir hoffen jetzt auf ein gutes Gespräch zur Frage, wie Friedenssicherungseinsätze am besten reformiert, falls nötig, und an die aktuellen Herausforderungen angepasst werden können. Und dazu erteile ich zunächst in guter alphabetischer Reihenfolge Herrn Dr. Grieb von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen das Wort.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank auch für die Einladung an die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, an diesem Gespräch teilzunehmen. Meine Damen und Herren, die Weltordnung befindet sich in einem Übergang. Wir bewegen uns auf eine Art von Multipolarität zu, von der wir noch nicht genau wissen, wie sie am Ende aussehen wird. Wir erleben geopolitische Spannungen zwischen den großen Akteuren, gleichzeitig aber auch ein selbstbewussteres Auftreten aufstrebender Staaten, regionale Schwergewichte. Und in immer mehr Teilen der Welt gewinnt die Verfolgung rein nationaler Interessen an Gewicht gegenüber multilateraler Kooperation. Insgesamt ist das internationale System also weniger berechenbar geworden. Neue Allianzen bilden sich, der Grad an Unübersichtlichkeit steigt und Krisen und Konflikte werden durch ein höheres Maß an Komplexität gekennzeichnet. Kurzer Blick und Bestandsaufnahme auf die Friedensmissionen, stichwortartig. In Mali, MINUSMA, ist zum Ende des letzten Jahres beendet worden. In der Demokratischen Republik Kongo wird die UN-Friedensmission MONUSCO schrittweise reduziert. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Auflösung einer politischen UN-Mission im Irak beschlossen bis Ende 2025. Und im Sudan ist bereits Ende Februar die politische UN-Mission UNITAMS ebenfalls aufgelöst worden. Für Haiti hat der Sicherheitsrat eine internationale Sicherheitspräsenz beschlossen, aber unter kenianischer Führung verzögert sich der Aufwuchs? Fragezeichen. Also es lassen sich einige Tendenzen schon ableiten, was die UN-Mission betrifft, und zwar sowohl die Friedensmissionen als auch die politischen Missionen gehen die zurück. Die Anzahl geht nach unten. Seit 2013 ist keine große UN-Peacekeeping-Mission mehr autorisiert worden vom Sicherheitsrat. Der zweite Trend, die stärkere Betonung nationaler Souveränität durch Regierungen. Auf Seiten der Empfängerländer besteht offensichtlich weniger Bereitschaft, große internationale Engagements zu akzeptieren. Und hinzu kommt, die UN sind nicht der einzige Akteur in diesem Spielfeld, sondern andere regionale Organisationen beispielsweise spielen auch eine Rolle. Vor diesem Hintergrund stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter mit den Peacekeeping, welche Weiterentwicklung ist zu erwarten und was kann Deutschland beitragen und wie? Lassen Sie mich zunächst noch einmal festhalten, dass die UN-Friedensmission seit 1948 ein permanenter Prozess der Weiterentwicklung und der Reform sind. Das heißt, die Reformen sind im UN-Peacekeeping keine Neuerung, sondern hat es immer gegeben. Allerdings, Reform war nie ein Selbstzweck, sondern Peacekeeping-Reform war immer gebunden an die Frage, was ist notwendig, um sich an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen, sowohl politisch, sicherheitspolitisch, als auch mit Bezug auf die Einsatzgebiete ganz konkret operativ vor Ort. Wir können heute, wenn wir in die Zukunft schauen, natürlich nicht genau prognostizieren, wie es weitergeht, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit lassen sich schon bestimmte Szenarien festhalten und feststellen. Zum Beispiel, dass auch die künftigen Krisen- und Konfliktsituationen deutlich komplexer werden, mit einer Vielzahl von Akteuren, staatliche, nichtstaatliche, halbstaatliche, Söldner und ähnliches mehr. Zweitens, die Entsendung neuer großer UN-Missionen kann zwar nicht ausgeschlossen werden, scheint aber eher unwahrscheinlich. Drittens, wahrscheinlich ist hingegen eine verstärkte Kooperation der Vereinten Nationen mit anderen Akteuren, zum Beispiel regionalen Organisationen in Afrika. Und ebenso wahrscheinlich ist die weitere Ausdifferenzierung der Methoden und Instrumente des Krisenmanagements, auch über die UN hinaus, beispielsweise hin zu kleineren, fokussierten Friedenseinsätzen, zu kleineren regionalen Missionen, zu bilateralen Engagements, zu Unterstützungsmissionen. Dazu in Verbindung auch die verstärkte Nutzung moderner Technologien, Robotik, Sensorik, satellitengestützte Kommunikationsmittel, Drohnen und ähnliches mehr. Und sechstens, die Bedeutung von Spezialexpertise wird auch ansteigen, das heißt Vermittlungs- und Verhandlungskapazität, zum Beispiel Logistik, Menschenrechtsexpertise und ähnliches. Schließlich die Bedeutung der Polizeikomponente wird aus unserer Sicht auch an Bedeutung gewinnen, insbesondere wenn es um Konflikte in städtischem Umfeld im urbanen Setting sozusagen geht. Die nationale Sicherheitsstrategie für Deutschland gibt vor, ich zitiere jetzt, wir werden uns dafür einsetzen, dass Friedensmissionen der Vereinten Nationen mit klarem politischen Auftrag und den notwendigen Ressourcen ausgestattet werden. Zitat Ende. Was bedeutet das konkret? Ich kann mir einiges vorstellen. In der politischen Ebene, beispielsweise im Sicherheitsrat, könnte man darauf hinwirken, dass die Mandate klar, realistisch und umsetzbar formuliert werden, dass Mandate entschlackt werden. Ich erinnere mich an 16-seitige Peacekeeping-Mandate. Man könnte im Mandat auch die lokale und die regionale Ebene in bestimmten Einsatzländern von vornherein ansprechen, nicht alles auf die Zentralregierung fokussieren. Man könnte im Mandat der Friedensmission auch wichtige Querschnittsaufgaben verankern, zum Beispiel Menschenrechte oder das Thema Frauen, Frieden und Sicherheit. Vor allen Dingen braucht es aber politisch auch einen langen Atem. Friedensmissionen lassen sich nicht in einem Jahr abwickeln, sondern häufig sind die Friedensprozesse so komplex, dass es auch lange Zeit braucht. Auf der operativen Ebene könnte Deutschland auch einiges an Ressourcen bereitstellen und leisten. Ich will mich hier nur mal auf zwei Punkte konzentrieren. Der erste Punkt wäre, dass man anstrebt, Peacekeeping-Partnerschaften mit Ländern aus dem sogenannten globalen Süden. Das könnte vom Ausbilderaustausch und Dozentenaustausch bis hin sogar zu gemeinsamen bilateralen Kontingenten in UN oder andere Missionen gehen, beispielsweise Länder wie Senegal, Indonesien oder Indien. Und ein zweiter konkreter Punkt, und vor allem dort kann Deutschland, wenn man grundsätzlich an einer Mission, an einem Peacekeeping-Einsatz Interesse festgestellt hat, politisch, dann kann man hier den Erfolg dieser Mission aus unserer Sicht dadurch wahrscheinlicher machen, dass solche Ressourcen, genau solche Ressourcen bereitgestellt werden, die in diesem Krisenszenario eine strategische Bedeutung haben, um das Mandat umzusetzen. Das ist von Mission zu Mission sicherlich unterschiedlich, könnten aber zum Beispiel sein kritische logistische Fähigkeiten wie strategischer Seetransport oder strategischer Lufttransport. Es könnten auch technologisch hochentwickelte Dinge sein wie Sensorik, Robotik, das hatte ich eben schon angesprochen. Oder es könnten auch schnell entsendefähige Polizeikräfte sein, die in manchen Krisensituationen sicherlich einen Unterschied machen. Insgesamt, und damit komme ich dann zum Schluss, insgesamt wird aus meiner Sicht auch das UN-Peacekeeping als Instrument des internationalen Krisen- und Konfliktmanagements in der Zukunft eine Bedeutung haben. Und Deutschland sollte als großer Beitragszahler und als Land mit erheblicher politischer und ökonomischer Statur in Europa und im UN-System Reformprozesse im Peacekeeping im eigenen Interesse auch weiterhin konstruktiv begleiten und aktiv unterstützen. Das auch deswegen, weil gerade in Deutschland in den nächsten Monaten und Jahren wichtige UN-Ereignisse stattfinden werden. Im nächsten Mai das Peacekeeping Ministerial hier in Berlin, im Sommer 26 die Abstimmung über die Kandidatur für den Sicherheitsrat 2027-28. Und vor diesem Hintergrund wäre es aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zu begrüßen, wenn sich Deutschland durch die Bundesregierung und oder durch den Deutschen Bundestag für die Zukunft des Peacekeeping, gerade für die zu erwartende Phase neuer Ungewissheiten, aufstellt und vorbereitet, politisch und konzeptionell, zum Beispiel durch die Einigung auf bestimmte Eckpunkte, Grundzüge oder Leitlinien für die künftige Unterstützung der VN-Friedensmission durch Deutschland. Das könnte meines Erachtens für alle Seiten gewinnbringend sein. Und natürlich stünde die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen bei Interesse hier auch unterstützend zur Verfügung. Zusammenfassend möchte ich zugespitzt und etwas plakativ sagen, Peacekeeping braucht Deutschland und Deutschland braucht Peacekeeping. Dankeschön.
Das ist eine schöne Zusammenfassung. Das ist ein Slogan, den machen wir uns ganz sicher auch gerne zu eigen. Jetzt geht es weiter mit Ihnen, liebe Frau Irgen.
Sehr geehrte Frau Professor Grütters, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich spreche sehr gerne hier für das Team CIF, aber auch persönlich, denn sowohl persönlich wie auch dienstlich bin ich ein ganz großer Fan der Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen sind die freudianische Couch der Welt. Sie sind der einzige Ort, an dem alle Nationen eine Stimme haben. Sie sind die einzige Organisation, die in ihrer Charta den Frieden als Aufgabe verankert hat, um die Menschheit von der Geißel Krieg zu befreien. Und dass diese Aufgabe manchmal schwerer zu lösen ist, heißt nicht, dass die Organisation oder das Instrument in einer Krise ist, sondern dass die Organisation und auch die Friedenseinsätze Opfer geopolitischer Spannungen sind. Wenn wir die UNO nicht schon hätten, müssten wir sie erfinden und wir könnten sie in der geopolitischen Lage, in der wir momentan sind, nicht mehr neu erfinden. Deswegen müssen alle Kräfte dahin gehen, diese Organisation zu erhalten und im Erhalt an Stellen zu reformieren. Das will ich vorausschicken. Die UNO hat wirklich im Bereich Peacekeeping die schwersten Themen am Wickel. Und wir dürfen nicht zu viele Erwartungen haben, wenn Ergebnisse manchmal nicht so schnell kommen oder es Rückschläge gibt. Die gute Nachricht ist aber, dass Peacekeeping funktioniert. Die Forschung zeigt ganz deutlich, dass Friedenseinsätze grundsätzlich stabilisierend wirken und Gewalt vermindern. Und wir haben sehr gute, positive Beispiele aus der Vergangenheit, zum Beispiel in Angola, in Namibia, in Côte d'Ivoire, in Liberia oder in Sierra Leone, wo wir als Indikatoren für einen Erfolg haben, dass Gewaltkonflikte abgeflammt sind, dass demokratische Wahlzyklen stattgefunden haben, dass es einen wachsenden Tourismus gibt und Wohlstand und teilweise aus diesen ehemaligen Gastländern sogar eine eigene Beteiligung an neuen Friedenseinsätzen. Es gibt natürlich auch schlechte Nachrichten. Die sind schon erwähnt worden von meinem Vorredner. Wir haben den Abzug von MINUSMA Ende 23 oder die erschütternden Ereignisse im Sudan im Februar 24, dann den Beschluss zum Abzug von MONUSCO aus der Demokratischen Republik Kongo oder auch den Abzug aus dem Irak durch die Friedensmission UNAMI. Die Gründe dafür sind aber wirklich vielfältig. Zum einen stören sich Gastregierungen, die man dringend für einen Erfolg braucht, an der häufig als übergriffig empfundenen Menschenrechtsagenda. Angesichts der Weltlage sinkt auch allgemein das Vertrauen in die eher als westlich empfundenen Instrumente, zumal andere Akteure inzwischen alternative Lösungen anbieten, von denen man aber abwarten muss und viele Fragezeichen haben kann, ob sie wirklich beitragen können. Ich referiere dabei auf Russland, China, die Türkei oder auch die Golfstaaten. Und häufig gibt es ein mangelhaftes Erwartungsmanagement in Bezug auf die Fähigkeiten der Einsätze, insbesondere beim Schutz der Bevölkerung. Das führt auch zu einem Vertrauensverlust. Diese Legitimitätskrise, die einen Anteil sicherlich in einer Doppelmoral hat, die ein großes Thema ist momentan, bedeutet, dass die Weiterentwicklung von UN-Friedenseinsätzen notwendig ist. Und wie mein Vorredner schon gesagt hat, hat das aber auch immer stattgefunden. Diese Einsätze haben eigentlich nie stillgestanden. Elemente dieser Weiterentwicklung hat die UN in der New Agenda for Peace, die sie im Juli 2023 verabschiedet hat, skizziert. Ich will da kurz drauf eingehen, weil das wichtig ist. Der Fokus lag auf der Schaffung von realistischeren Mandaten und größerer Flexibilität bei der Umsetzung, der Schaffung und dem Ausbau bestehender Partnerschaften mit Regionalorganisationen, insbesondere in Afrika, und auch friedenserzwingenden Antiterror-Einsätzen durch Regionalorganisationen, konkret der AU, mit einem Finanzierungsmechanismus aus UN-Mitgliedsbeiträgen. Die Fachleute wissen, das ist die UN-Resolution 2719. Trotzdem haben wir zentrale Herausforderungen. Klar, die Blockade im UN-Sicherheitsrat, fehlenden politischen Willen und notwendig lange Zeiträume und große Schwierigkeiten, aus eigenen Fehlern zu lernen, was man ja auch im eigenen Land kennt. Das ist nicht so einfach. Alle notwendigen Lektionen haben wir im Brahimi-Bericht von 2000, in der Capstone-Doktrin von 2008 und auch dem HIPPO-Bericht von 2015. Ich gehe kurz ein auf die African Union, weil sie explizit als glaubwürdiger Partner in der New Agenda for Peace genannt ist. Die African Union ist in verschiedenen Subregionalorganisationen momentan intern blockiert und von Austritten bedroht. Aber es gibt einen klaren politischen Willen, in vielen African Union-Mitgliedstaaten zu friedenserzwingenden Antiterror-Einsätzen in Afrika, auch unter Inkaufnahme hoher eigener Verluste. Ich würde gerne abschließen mit einigen kurzen Empfehlungen. Ich glaube, es lohnt sich, einen Blick auf die Rolle der Gastregierungen zu werfen, wenn wir über die Reform von UN-Peacekeeping sprechen. Wie können Gastregierungen stärker an Bord gehalten werden? Interessant, vielversprechend aus Sicht CIF ist tatsächlich die Kooperation mit afrikanischen subregionalen Organisationen wie ECOWAS oder SADC zu verstärken. Und Mandate von Friedenseinsätzen sollten verstärkt lokale zivilgesellschaftliche Fähigkeiten stärken, statt wie bisher fast ausschließlich staatliche. Interessant, wichtig wäre auch, einen thematischen Fokus auf das Thema strategische Kommunikation und Desinformation zu lenken. Denn das wirkt einer Konfliktdynamik entgegen und schützt Einsatzpersonal. Das wird von UN, Regionalorganisationen und Zivilgesellschaft nachgefasst und betrifft übrigens auch die Friedenseinsätze anderer internationaler Organisationen. Wir als CIF danken sehr dem Bundestag, auch dem Auswärtigen Amt, was hier in Vertretung von Frau Staud links von mir sitzt, dass wir so ausgestattet sind, dass wir im Herbst 2024 zusammen mit unseren schwedischen Partnern das Challenges Forum in Berlin ausrichten können, wo die Frage der Reform von UN-Peacekeeping eine Rolle spielen wird. Und wir hoffen natürlich auch substanziell beizutragen zu dem Peacekeeping Ministerial im Mai 2025. Deutschland hat damit zwei zentrale Formate, ist ein spannender Marktplatz für die Aushandlung dieses so wichtigen Instruments. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, sehr verehrte Frau Dr. Irrgang. Ich habe schon darum gebeten, ob wir diese so konzentrierten und guten Eingangsstatements bekommen können, damit wir noch mal uns später damit befassen und dieses gut zusammengefasste rekapitulieren können. Jetzt eröffne ich aber die erste Fragerunde an die Fraktionen und beginne mit der SPD. Herr Larem.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, und vielen Dank an die beiden Sachverständigen, an Herrn Krieb und an die Frau Irrgang. Herzlichen Dank für Ihre Statements zu dem doch so wichtigen Thema Peacekeeping. Ich möchte bitte mal eins vorwegschicken noch mal, weil es ist mir schon wichtig. Wir sind jetzt 50 Jahre, etwas mehr als 50 Jahre ist Deutschland Teil der Vereinten Nationen. Und 1973 hat damals Willy Brandt ja gesagt, wir sind hierher gekommen, um auf Grundlage unserer Überzeugung und im Rahmen unserer Möglichkeiten weltpolitische Verantwortung zu übernehmen. Und mit diesem Peacekeeping übernehmen wir ja weltpolitische Verantwortung. Wir haben ja auch gerade im Deutschen Bundestag vorige Woche die Einbringung gehabt der Mandatsverlängerung, UNIFIL unter anderem und auch andere. Herr Krieb, Sie haben angesprochen, Unser Thema ist ja die Reformbedürftigkeit, wie man sie sieht. Es gibt ja auch die sogenannte Reforminitiative Action for Peacekeeping, die A4P oder die A4P von 2018 durch Guterres ins Leben gerufen. Und dann mittlerweile heißt sie ja Action for Peacekeeping Plus. Und das heißt ja auch zeitgemäße Weiterentwicklung der Friedenssicherung der Vereinten Nationen, Befähigung der Vereinten Nationen zur effizienteren Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Handlungsfeld Frieden und Sicherheit. Und wir als Deutschland haben das jetzt auch in dem Bereich noch ergänzt, Frauen, Frieden und Sicherheit, dass also der Frauenanteil auch bei den Friedensmissionen verstärkt werden soll. Meine Frage geht allerdings jetzt dahin, ich wollte es nur als Statement mal kurz abgeben. Gibt es denn auch Beispiele für Reformen, also positive Beispiele in dem Bereich des Peacekeepings? Vielleicht können Sie da was benennen und beschreiben. Und der zweite Teil meiner Frage ist, weil wir das auch gerade ein bisschen diskutieren in Bezug auf UNIFIL, wegen der Situation, die wir im Nahen Osten ja auch vorfinden, also der Konflikt, der an der blauen Linie herrscht zwischen Libanon und Israel, und ja auch immer wieder der Ruf kommt nach einem Umbau des Mandates, was ja letztendlich auch wiederum mit einer Reform irgendwo korrespondiert und man ja schon fast von Peace Enforcement sprechen könnte bei dem einen oder anderen Mandat. Sind wir denn nicht schon auf dem Weg generell aufgrund dieser, Sie haben es genannt, dieser multilateralen Krisen, der Veränderung der geopolitischen Situation in der Welt, der Verschiebung der Mächte, dass wir doch eher mehr auf Peace Enforcement laufen werden statt Peacekeeping? Danke.
Wir hatten gesagt, dass wir die Fragen sammeln. Deshalb gebe ich weiter an Herrn Ulrich von der CDU-Fraktion.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank auch von unserer Seite für Ihre Expertise. Ich möchte etwas anknüpfen, was Sie, Herr Dr. Krieg, anfangs ausgeführt haben, nämlich der Hinweis, dass das letzte UN-Mandat zum Peacekeeping bereits einige Jahre her ist. Obwohl es in den letzten Jahren Konflikte gäbe, bei denen Peacekeeping-Einsätze auch durch ein Mandat des UN-Sicherheitsrats in Auftrag gegeben werden müssten, die aber nicht passieren, weil der UN-Sicherheitsrat aus bekannten Gründen blockiert ist. Deswegen wäre die Frage zum einen, wie Sie sich vorstellen, dass Peacekeeping-Missionen auch durchgeführt und legitimiert werden können unter der Ebene eines UN-Sicherheitsratsbeschlusses, möglicherweise auch mit Hilfe von Organisationen unter der Ebene der Vereinten Nationen, beispielsweise der Westafrikanischen Union oder der Afrikanischen Union. Da gibt es auch der Europäischen Union, da gibt es sicherlich viele Überlegungen. Die Frage ist aber, wie können sich UN-Peacekeeping-Missionen behaupten, wenn angesichts der Blockade des UN-Sicherheitsrats das UN-System diesbezüglich dysfunktional ist. Und eine fachliche Frage wäre, angesichts der Dimension, die wir in einigen Gegenden der Welt an Peacekeeping-Aufgaben hätten, ich sage nur Sudan oder auch im Ostkongo, wie effektiv kann eine Peacekeeping-Mission in diesem Bereich sein, ohne dass wir in Richtung eines sogar robusten Mandates tendieren müssten.
Vielen Dank, Herr Wagener von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank für Ihre Vorträge. Ich kann eigentlich sehr gut an meine beiden Vorredner anknüpfen, nämlich auch die Frage, inwieweit Peacekeeping und Peace Enforcement miteinander Hand in Hand gehen oder wo Sie Punkte sehen, wo diese Konzepte ineinander übergehen. Wenn man mit hochrangigen Vertretern der Vereinten Nationen, der Afrikanischen Union spricht, dann läuft einem immer wieder das Konzept des Peace Enforcement über den Weg und weniger das Peacekeeping. Und mich würde deswegen auch interessieren, wir erleben ja auch immer mehr Angriffe auf UN-Peacekeeper. Wir haben kürzlich über Desinformationen gesprochen im Bereich der Vereinten Nationen und deren Einsätze. Wir stellen sozusagen fest, dass die Vereinten Nationen einen Vertrauensverlust auf dem afrikanischen Kontinent auch infolgedessen erleben. Wo würden Sie sagen, müssen sich die Instrumente des Peacekeeping weiterentwickeln, fortentwickeln, um diesen Herausforderungen von Desinformation, von Bedrohungen des Personals, das dorthin entsendet wird, um dem zu begegnen? Und wenn Sie ansprechen, dass vielleicht Polizeimissionen künftig an Bedeutung gewinnen könnten, und wir haben darüber schon häufig hier im Unterausschuss gesprochen, wie könnten wir vielleicht mehr Polizistinnen und Polizisten anstelle von Soldatinnen und Soldaten in bestimmte Regionen entsenden? Was müsste man innenpolitisch verändern, damit das überhaupt möglich wird? Müssen wir uns ja auch damit beschäftigen, wie schützen wir dann unsere Polizistinnen und Polizisten vor eben den Herausforderungen, denen sich die Peacekeeping-Mission heute schon gegenübersehen. Da würde mich Ihre Einschätzung interessieren.
Vielen Dank, Herr Wundrak von der AfD.
Ja, vielen Dank auch Ihnen, den Experten, für Ihre Vorträge. Ich schließe auch gleich nahtlos hoffentlich an den Vorredner, der die Risiken der Peacekeeping-Einsätze hier betont hat. Es gibt einen einschlägigen Report, den Cruz-Report, der Ihnen sicherlich etwas sagt, der getriggert wurde nach vielen Todesopfern unter Peacekeepern von 2013 bis 2017, statistisch alleine 195. Die neueren Zahlen habe ich jetzt nicht, aber die werden Sie vielleicht haben. Und Cruz kam zu dem Ergebnis, dass eben das Peacekeeping sehr viel robuster werden muss. Er hat das in drastischen, aufrüttelnder Rhetorik dargelegt. Dr. Witkowski vom Zentrum Internationale Friedenseinsätze sagte zum Cruz-Report, die mitunter drastischen Aussagen des Cruz-Reports unterscheiden sich deutlich von den eher diplomatisch gehaltenen offiziellen UN-Dokumenten. Kernaussagen wie leider verstehen feindliche Kräfte keine andere Sprache als die der Stärke oder in Schlachten und Kämpfen müssen die Vereinten Nationen gewinnen, sonst werden Soldaten, Polizisten und Zivilisten sterben. Das, denke ich, ist klare Sprache. Meine Frage, wie stehen Sie zu diesen klaren Aussagen des Cruz-Reports?
Vielen Dank. Dann habe ich noch Herrn Semmet von der FDP.
Dankeschön. Friedenssichern, insbesondere in Ländern mit viel Armut, beinhaltet auch die Schaffung von Perspektiven vor Ort. So wird nicht nur Migration entgegengewirkt, sondern auch der Zulauf zu Terrororganisationen begrenzt. Heute ist im Rahmen des, was wir heute diskutiert haben, Summit of the Future, habe ich das auch angesprochen. Welche Rolle sehen Sie oder wie wichtig ist die Rolle von Bildung und Ausbildung in solchen Ländern, um eine Grundlage zu schaffen, die auch Menschen ermächtigt, selber für sich zu sorgen oder sich selber zu organisieren oder sich selber zu helfen? Das ist die eine Seite. Und wie sehen Sie da in diesem Zusammenhang die Verknüpfung von Entwicklungszusammenarbeit mit internationalen Friedensmissionen? Dann hätte ich noch ein zweites. Wir haben ja zunehmend die Situation, dass Kriege oder kriegerische Auseinandersetzungen nicht einfach entstehen, sondern dass die ganz gezielt forciert werden, wie wir jetzt zum Beispiel das sehen mit Jemen, wo Stellvertreterkriege geführt werden für Länder, die im Hintergrund wirken. Welche Auswirkungen hat das auf Peacekeeping oder auf die zukünftige auf das zukünftige Peacekeeping oder Peace Enforcement? Danke.
Vielen Dank. Dann darf ich Sie jetzt bitten zu antworten. Wollen wir das diesmal in umgekehrter Reihenfolge machen? Frau Irrgang, Sie beginnen.
Gerne. Herzlichen Dank für die Fragen. Ich hoffe, dass ich keine übersehen oder überhört habe. Die eine Frage, was kann die UN machen, um unterhalb der Schwelle von Mandaten, die eine Zustimmung im UN-Sicherheitsrat brauchen, die momentan blockiert ist, um trotzdem Wirksamkeit zu entfalten. Das ist genau die erwähnte Zusammenarbeit zum Beispiel mit der African Union oder auch der Europäischen Union, also mit Regionalorganisationen, die tätig werden können, ohne dass es diesen Mechanismus braucht. USG Lacroix, der in Berlin kürzlich war,
hat auf die Frage vom Peace Enforcement gesagt, Peace Enforcement müssen andere machen. Blauhelme können keinen Krieg. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes und sehr klares Statement. Zugleich ist die Frage des Schutzes von Personal in sehr unsicheren Gebieten eine ganz wichtige. Das betrifft aber nicht nur die Soldatinnen und Soldaten und die Uniformträger der Polizei, sondern auch zivile Expertinnen und Experten. Die Einsätze werden immer schwieriger, immer riskanter. Und das Thema, wie eine Ausstattung ist und wie Menschen geschützt werden können, ist für die UN genauso wichtig wie bei einem Feuerwehreinsatz, wo sie ein Feuer löschen wollen. Ich glaube, dass in den UN, so nehme ich es zumindest wahr, auch durch die Kontakte, die das CIF dorthin hat, auch durch internationale Beiratsdebatten, die wir geführt haben in der vergangenen Woche, eigentlich die Frage des Peacebuilding auch eine sehr große Rolle spielt. Und insoweit auch die Überlegung, wie Entwicklungszusammenarbeit, also bilaterale Abkommen, Ereignisse unterstützen und fördern können, eine wichtige ist. Da, wo Missionen zum Teil in Ländern nicht mehr sein können, ist die Entwicklungszusammenarbeit ein ganz wesentlicher Aspekt von Stabilisierung. Und die innenpolitische Frage, die aufgeworfen worden ist, ich glaube, auf uns alle kommt die große Aufgabe zu erklären, dass es überhaupt kein Thema von nationaler Bedeutung gibt, das nicht eine internationale Implikation hat und dass deswegen die Investition in multilaterale Zusammenarbeit im originärsten staatlichen eigenen Interesse ist. Ich glaube, dass wir als Beitragszahler ganz vorne mitspielen, dass wir auch sehr gut beitragen können zu konzeptionellen Ideen. Aber ich persönlich würde mir wünschen, dass der Personalbeitrag, den Deutschland leistet, dass der weiter ansteigt. Denn wir haben sehr viel zu bieten von unserer Professionalität, von unserer Integrität. Und diese Debatte, brauchen wir die Polizistinnen und Polizisten oder die Zivilen mehr in den Bundesländern oder draußen, ist eine Debatte, die man mit viel Augenmaß führen muss, wo wir alle beitragen müssen, dass der Konsens für die Bedeutung internationaler Arbeit uns nicht wegrutscht.
Herr Dr. Grieb, bitte.
Ja, vielen Dank. Einiges hat Frau Ergang schon abgeräumt. Deswegen gehe ich in die noch nicht beantworteten Punkte mal rein. Herr Larem, Sie hatten gefragt nach erfolgreichen Reformen des UN-Peacekeeping. Und da fallen mir eine ganze Reihe ein. Ich will mal ein paar nennen. Beispielsweise die Tatsache, dass die modernen, relativ großen Friedensmissionen der Vereinten Nationen heute standardmäßig mehrdimensional aufgestellt sind. Das heißt, sie verfügen über eine militärische Komponente, über eine polizeiliche und auch über eine zivile Komponente, die dann auch wieder ausgefächert ist in ganz viele verschiedene Expertisefelder, von der Menschenrechtsbeobachtung über politische Analysen, Regierungsberatung, Genderfragen und, und. Und diese Komplexität der UN-Friedensmissionen ist ein Reformschritt gewesen, weil man damit eben reagiert hat auf die Anforderungen, auf die komplexen Krisenanforderungen in solchen Ländern, die zum Beispiel aus einem Bürgerkrieg herauskommen und vor dem Nichts stehen und alles von Grund auf neu aufgebaut werden soll. Also das ist aus meiner Sicht ein Reformerfolg. Dann hat man Konsequenzen gezogen. Man hat gelernt aus Desastern, aus traumatischen Erfahrungen wie in Ruanda 1994 oder Srebrenica 1995 und hat dann nach einer gewissen Lernphase auch im Sicherheitsrat in die Mandate, den Mandatsbestandteil Schutz der Zivilbevölkerung explizit hineingenommen. Und heute ist in den großen Missionen also dieser Mandatsbestandteil auch die Priorität. Also Schutz der Zivilbevölkerung als eine Lehre aus dem Versagen in der Vergangenheit. Oder auch die Tatsache, dass der Sicherheitsrat beispielsweise bei der UN-Mission in Liberia Benchmarks eingeführt hat. Das heißt, er hat bestimmte Kriterien festgelegt. Und wenn dann diese Kriterien erfüllt waren, zum Beispiel beim Thema Rechtsstaatsaufbau oder beim Thema Übernahme der Polizeiverantwortung durch die nationale Regierung, dass dann die Vereinten Nationen in diesem Bereich sich zurückziehen, ihre Präsenz abbauen. Und in Liberia hat das so erfolgreich funktioniert, dass die Mission sich am Ende eines mehrjährigen Prozesses also selbst auch überflüssig gemacht hat, weil die Benchmarks alle erreicht worden sind. Und dann kann man mit Hug und Recht sagen, dass diese Mission auch eine Erfolgsgeschichte insgesamt für die Vereinten Nationen gewesen ist im Peacekeeping. Einige hatten von Ihnen angesprochen den Übergang zwischen Peacekeeping und Peace Enforcement. Ich möchte hier noch mal unterstreichen, dass auch die Tatsache, dass viele UN-Friedensmissionen jetzt mandatiert sind nach Kapitel 7 der UN-Charta, eine Lehre ist, die man aus den schwierigen Umständen während der Balkankriege in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gezogen hat, dass eben eine UN-Friedensmission selbst in der Lage sein muss, robust sozusagen sich auch gegen andere Angriffe zu schützen und auch ihr Mandat schützen zu können. Und deswegen laufen heute die großen Missionen bisher unter Kapitel 7 der UN-Charta. Das gibt den Missionen die Autorität, auch gegebenenfalls sich zu schützen und zu wehren gegen Angriffe von Rebellen und Ähnlichem. Das heißt, wir haben im Peacekeeping sogar ein solches Element drin, aber es ist noch nicht so weit wie das Peace Enforcement, was dann wirklich eine Art von Warfighting wäre. Und das ist nicht vorgesehen für die UN-Friedensmissionen. Der Kruse-Report wurde angesprochen. Ja, in der Tat, eine sehr starke Sprache. Aber er hat ein Problem aufgegriffen, was offensichtlich da war, dass die UN-Friedensmissionen also oft nicht in der Lage sind, weil sie entsprechend schwach ausgestattet sind, von den Mitgliedsländern auch nicht entsprechend also befüllt werden mit Kapazitäten, obwohl das eigentlich nach den Mandaten des Sicherheitsrats verpflichtend wäre für alle Mitgliedsländer, die sich beteiligen, auch entsprechend Schutzkomponenten und sowas bereitzustellen. Und deswegen ist diese starke Sprache sehr auch also schnell also bekannt geworden und hat viele Reaktionen hervorgerufen. Aber vom Grundsatz her ist die Überlegung, glaube ich, richtig. Denn wenn eine Friedensmission stark und robust ausgestattet ist, dann heißt das ja noch nicht, dass es eine kriegführende Partei wird, sondern die Grundsätze, die traditionellen Grundsätze des UN-Peacekeeping bleiben weiterhin bestehen. Unparteilichkeit, Einverständnis der Konfliktparteien und kein Waffeneinsatz außer zur Selbstverteidigung. Und unter dieser Überschrift kann man auch eine verstärkte Ausstattung der Friedensmission dann subsumieren. Insofern sehe ich da keinen Widerspruch. Und ich glaube, der Kruse-Report wird auch mittlerweile auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen, sowohl in New York, im Sekretariat der UN, als auch in den Friedensmissionen selbst, schrittweise umgesetzt. Es gibt da Roadmaps und Ähnliches mehr. Und man ist da auf dem Weg, also diese Empfehlung wirklich dann auch zu realisieren. Und der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, betrifft den Zusammenhang zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Friedensmissionen. Das ist ein sehr wichtiger Zusammenhang. Viele Mandate für UN-Friedensmissionen haben ja auch bereits drin im Mandatstext Aufgaben des sogenannten Peace Building, wo es also darum geht, zum Beispiel dann für die Zivilbevölkerung Bildung zu verbessern oder Institutionen aufzubauen oder Ähnliches mehr. Das heißt, es geht im Grunde im Idealfall Hand in Hand. Und auf der Seite der Entwicklungszusammenarbeit ist hier natürlich auch zu nennen, dass in vielen dieser Krisenländern, wo UN-Friedensmissionen tätig sind, dass dort eben auch viele UN-Sonderorganisationen vor Ort präsent sind. Also von der WHO über das World Food Programme, UNICEF, UNESCO, wie sie alle heißen. Und auch die leisten einen Beitrag zum Entwicklungsaufbau und zur weiteren Förderung des zivilgesellschaftlichen Lebens. Ein letzter Punkt vielleicht, weil mir dennoch wichtig ist. Hier wurde angesprochen, dass der Sicherheitsrat heute blockiert ist. Das ist richtig, das wissen wir alle. Gerade in den großen geopolitischen Spannungsfeldern Ukraine, Gaza hat es auch verschiedentlicher Vetos gegeben. Aber interessant ist, dass die bisher 71 UN-Friedensmissionen, die es gegeben hat, im Wesentlichen einstimmig, einmütig im Sicherheitsrat beschlossen worden sind. Die Mandate sind im Grunde weitgehend einstimmig wirklich verabschiedet worden. Es gibt auch einzelne Fälle, wo mit Veto bestimmte Sicherungen verhindert worden sind. Aber der Sicherheitsrat hat gerade in dem Bereich der Friedensmissionen ein Handlungsfeld, wo er zeigt, dass er eben auch handlungsfähig ist und nicht nur blockiert. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich frage mal Frau Staudt, möchten Sie noch etwas aus der Sicht der Bundesregierung ergänzen?
Vielen Dank. Ich glaube, auf den Punkt der Neutralität hat ja Herr Dr. Grieb gerade schon hingewiesen. Ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, in dem Sinne hat auch Herr Lacroix das letzte Woche gemeint, als er interveniert ist und sagte, das ist schwierig für die Blauhelme, wenn sie in dieser Form auftreten. Mandatiert zur Selbstverteidigung sind sie ja bereits. Worauf ich noch verweisen würde, auch bei den Reformen, Herr Dr. Grieb hat jetzt eine ganze Reihe aufgezählt, es gibt natürlich auch die Reform der internen Abläufe. Das betrifft das Department of Peace Operations, dem Herr Lacroix vorsteht. Da gibt es eine ganze Reihe von auch internen Verbesserungen, die laufen. Das klingt immer so ein bisschen trocken, wenn man interne Verbesserungen sagt, weil das klingt nicht nach dem großen Wurf. Das ist aber ganz wichtig. Es gibt zum Beispiel Projekte, Desinformation ist eben mehrfach angesprochen worden. Dazu haben die Vereinten Nationen ein Projekt laufen, wie sie damit künftig umgehen können in Missionen. So gibt es eine ganze Reihe von Projekten und die Bundesregierung gehört zu den großen Unterstützern in dem Bereich. die diese Projekte fördern. Ja.
Und ob Sie noch etwas sagen wollen zum Vorschlag der deutschen Vorbereitungsmission für den Summit of the Future, in dem ja das Thema Sicherheitsrat, was Herr Grieb gerade angesprochen hat, noch mal eine Rolle spielt. Es ist bereits online der Vorschlag aus deutscher Sicht, die Anzahl oder den Umgang mit den nichtständigen Sitzen im Sicherheitsrat zu verändern. Können Sie dazu kurz was sagen?
Jetzt muss ich zurückfragen, den Umgang mit den nichtständigen Sitzen auf Peacekeeping.
Ja, es ist nicht nur in Bezug auf Peacekeeping, aber das ist ja nun mal der Hauptexistenzberechtigung für den Sicherheitsrat. Und es wird ja immer wieder darüber gesprochen, wie man den Sicherheitsrat so verändern kann, dass es nicht immer zu Blockaden einzelner Länder kommt. Und da gibt es die ständigen und die nichtständigen Mitglieder. Und Deutschland bereitet zusammen mit Namibia ja das Summit of the Future vor. Da ist das eines der Themen, und da steht drin, dass sie nur die Anzahl der nichtständigen Sitze, der nichtständigen Sitze verändern wollen. Also die Frage ist, ob Sie dazu etwas sagen können.
Also, ich werde mich jetzt nicht abschließend zu dem Prozess des SOTF äußern. Der ist ja noch, ich sag mal, in der Mache. Da haben wir noch einen Weg vor uns. Es ist ja bekannt, dass Deutschland sich für eine Veränderung der nichtständigen Sitze einsetzt. Ich glaube, wir konzentrieren uns auf das, was in diesem Bereich erreichbar scheint. Es ist sowieso ja ein schwierig zu beackerndes Feld, sage ich mal. Wir setzen uns im Bereich der G4 da auch mal für ein, gemeinsam mit Indien, mit Brasilien, mit Japan für diese Sitze, und wir kooperieren in dem Sinne auch mit afrikanischen Staaten. Wir setzen uns ja auch da ein für eine bessere Repräsentation. Idealerweise würde das Ganze für, ich sag mal, wenn wir jetzt den Bogen zum Peacekeeping schlagen wollen, natürlich auch für ausgewogenere Verhältnisse sorgen. Wir werden damit nicht das Problem des Vetos aus der Welt räumen. Erstmal, Herr Dr. Kriep hat eben angesprochen, dass sehr viele Missionen einstimmig, der ganz, ganz überwiegende Anteil einstimmig beschlossen worden sind. Wir müssen natürlich auch und zur Kenntnis nehmen, dass es da etwas mehr Zurückhaltung gegeben hat in letzter Zeit. Wir haben jetzt gerade die Verabschiedung des UNMISS-Mandates gesehen, bei der sich Russland und China enthalten haben. Also da gibt es eine Tendenz nicht der Blockade, aber immerhin der Zurückhaltung. Aber ich glaube, mit den Veränderungen können wir zumindest auf eine breitere Repräsentanz hinwirken, die auch ein breiteres Meinungsspektrum sichtbar macht. Wir haben, wenn wir schon den Bogen schlagen wollen, ja auch am Montag in dieser Hinsicht etwas sehr Positives gesehen. Also das ist jetzt nicht mehr ganz aus dem Bereich, den wir hier haben, aber die Resolution zu Gaza, die am Montag zustande gekommen ist, die ist ja fast einstimmig verabschiedet worden, nur mit einer Enthaltung von russischer Seite. Und das Veto ist verhindert worden, weil die arabische Gruppe sich so geschlossen eingesetzt hat für die Verabschiedung dieser Resolution. Also daran sieht man ja, was man mit einer Repräsentanz gewisser regionaler Gruppen, wenn sie sich einig sind und auch auf ständige Mitglieder einwirken, bewirken kann.
Ja, vielen Dank. Ich frage mal die Kolleginnen und Kollegen, in welcher Reihenfolge noch weitere Fragen bestehen. Wir haben noch 17 Minuten Zeit. Frau Schamba von der SPD.
Ja, vielen Dank auch noch von meiner Seite für Ihre Ausführungen. Ich glaube, wir haben noch mehrere Fragen, nur leider so wenig Zeit. Von daher würde ich jetzt meine Fragen, die Sie vielleicht einigermaßen kurz beantworten können. Noch mal zum Thema Personal, Frau Dr. Irrgang. Sie hatten ja schon gesagt, dass ein höherer Personalbeitrag wünschenswert wäre. Und es ist ja tatsächlich so, dass die größten Truppensteller Länder des globalen Südens sind. Sehen Sie da tatsächlich auch Nachholbedarf für Truppen im globalen Norden? Und ist dieses Verhältnis auch belastend für partnerschaftliche Ansätze? Und dann, Herr Dr. Grieb, Sie haben in Ihrem Statement zur öffentlichen Anhörung dieses Ausschusses haben Sie gefordert, dass Deutschland doch noch gezielter am Personalaufbau für die UN-Friedensmission arbeiten sollte. Und wir sehen ja, dass gerade der Frauenanteil, darauf hatte ja auch mein Kollege Larem schon verwiesen, in den uniformierten Komponenten von Friedenseinsätzen bei 7,8% verschwindend gering ist. Gibt es Kampagnen oder Ansätze, hier mehr Frauen für diese Einsätze zu gewinnen bzw. die Quote zu erhöhen?
Herr Knob vielleicht von der Union, Herr Semmet, Herr Wundrak. Herr Knob von der CDU.
Ja, vielleicht eine Frage. Ich bin etwas später gekommen, deshalb weiß ich nicht, ob es schon Thema war. Aber was mir aufgefallen ist, als wir jetzt speziell über den UN-Einsatz in Mali gesprochen haben, als er noch am Laufen war und nicht vor der Abwicklung stand, dass wir zwar in der Tat, wie Frau Schammer, Kollegin Schammer erwähnt hat, wir eine sehr hohe Beteiligung auch von Ländern des globalen Südens haben, was jetzt die Stellung von Truppen angeht, wir aber doch zeitweise Probleme hatten, spezifisches militärisches Gerät zur Verfügung zu stellen. Und immer die Diskussion war, wenn ein Land abzieht, dann haben wir Schwierigkeiten, das innerhalb dieser UN-Mission überhaupt an Kompetenzen zu ersetzen. Ist das ein Trend, den Sie feststellen, oder liegt das dann an Einsätzen, die jetzt in der Tat ja auch in Mali nicht ganz einfach waren, was die Rahmenbedingungen waren? Aber ist das so ein Trend, wo Sie sagen würden, es ist zwar, sagen wir mal, die Truppen auf den Boden zu bekommen, geht noch, aber das spezifische militärische Gerät, was man vor Ort braucht, wird schwieriger und hängt dann an einzelnen Staaten, was dann auch nicht mehr ersetzbar ist, wenn die sagen, wir steigen aus einer Mission aus.
Herr Wagener von den Grünen.
Ja, ich finde, das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel, um auch zu sehen, wie weit die Schere dann auch beim Peacekeeping auseinandergehen kann. Wenn man in das neueste Statement von dem Fortschrittsbericht der Initiative des Generalsekretärs Action for Peacekeeping hineinschaut, wird ja beispielsweise zum Thema UNMISS berichtet, dass die UN Fußballturniere von gefährdeten Gruppen fördert. Das heißt, der ein sehr niedrigschwelliges Angebot macht. Wie passt das jetzt sozusagen zusammen, auf der einen Seite über militärisches Gerät, auf der anderen Seite über die Förderung von Fußballturnieren zu sprechen? Wie breit sollte die Schere da auseinandergehen, beziehungsweise in welche Richtung sollte sich Peacekeeping eigentlich entwickeln aus Ihrer Sicht?
Vielen Dank, Herr Wundrak, dann Herr Semmet.
Ja, vielen Dank. Kleine Provokation vielleicht. Sie haben eben, Herr Dr. Grieb, diesen heißen Konflikt in Gaza erwähnt. Jetzt hat Benny Gantz das Kriegskabinett verlassen, weil er von Netanyahu verlangt, dass er einen Plan für nach dem Krieg vorlegt. Und es gab auch jetzt schon Diskussionen in Deutschland, in der Presse, auch von Politikern, dass man sich vorstellen könnte, eine Peacekeeping-Mission für den Gazastreifen bereits jetzt anzudenken. Das ist natürlich, ich denke, eine sehr heiße Kartoffel. Wie sieht aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit aus, dass hier ein Peacekeeping-Ansatz gefunden werden kann? Ich denke, dass Israel nicht die Okkupation auf Dauer machen will, sondern es muss ja irgendwann eine Lösung gefunden werden. Ist das derzeitige Peacekeeping in der Lage, so ein komplexes Problem wie Gaza lösen zu helfen?
Herr Semmet von der FDP.
Ich habe vorher schon angesprochen, es läuft ja parallel dazu Summit of the Future mit deutscher Beteiligung. Welche Reformen oder welchen Einfluss für Friedensmissionen der VN erhoffen Sie sich oder sehen Sie aus diesem Prozess, bei dem sich Deutschland ja mit Namibia zusammen aktiv engagiert und das auch leitet?
Wir sind jetzt eigentlich in der Fragerunde, in der Antwortrunde, aber weil ich noch eine Wortmeldung von Herrn Kurse gesehen habe.
Kurz. Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende. Ich mache es auch ganz kurz. Das Mandat ist das eine, das hatten Sie ja beschrieben. Sagen Sie doch mal was zum Thema Ausstattung. Ich bin auch Vorsitzender der Parlamentariergruppe Zentralafrika. Wir waren im Kongo und haben auch mit der Mission vor Ort gesprochen. Und da ist eher gesagt worden, auch das ist ein Problem. Also das nützt uns ein einstimmiger Beschluss, wenn dann aber im Prinzip gewisse Ressourcen nicht vorhanden sind. Vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen.
Vielen Dank. Herr Grieb, wollen Sie jetzt wieder anfangen?
Es ist doch noch eine breite Palette von Fragen geworden.
Ja, ja, aber Sie haben, wir haben auch noch die genügend Zeit, die vernünftig zu beantworten.
Ja. Zunächst mal, Frau Schamber, die Frage mit den 7,8% Frauen in Frieden. Ich weiß, das ist jetzt eine UN-Zahl oder eine deutsche Zahl oder worauf beziehen Sie sich? Aber was, was ich sagen kann, ist, glaube ich, dass in der Bunde.
Mikrofon und ein bisschen lauter. 7,8% Frauenanteil in uniformierten Komponenten von Friedenseinsätzen. Also ist ja relativ gering insgesamt.
Ja, also eine UN-Zahl ist das.
Ja.
Also da muss man natürlich sagen, es beteiligen sich 121 Länder an den Friedensmissionen. Und da ein Durchschnittswert sagt natürlich was aus, aber verwischt natürlich auch die Unterschiede. Soweit ich das überblicke, gibt es in der Bundesregierung durchaus Bemühungen, den Anteil von Deutschen, also Soldatinnen, Polizistinnen in unseren Friedenseinsätzen zu erhöhen. Das ist natürlich auch ein längerer Prozess und man muss ja auch zunächst mal einen Personalbestand haben, zum Beispiel im Bereich der Polizei oder der Bundeswehr, aus dem man dann heraus auch Frauen in solche Einsätze entsenden kann. Also insofern hat das, glaube ich, begonnen. Aber der Punkt ist natürlich vollkommen richtig, den kann ich nur unterstützen, dass insgesamt der Frauenanteil in den UN-Friedensmissionen noch zu niedrig ist. Und gerade Frauen sind manchmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor in einer solchen Mission. Denn gerade Frauen haben den Zugang zu besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen, also Vertriebene, Vergewaltigte und so weiter. Und wenn eine UN-Mission dort also Kontakte herstellen will, und das ist wichtig, um ein Bild vom Land zu bekommen, dann sind Frauen hier eine entscheidende Ressource. Insofern ist das ein sehr wichtiger Punkt, den ich nur unterstreichen kann. In einigen Fragen kam die Frage der Kapazitäten eben zur Geltung. Das ist natürlich richtig. Eine Mission, eine Friedensmission, die der Sicherheitsrat mandatiert, kann nur dann das Mandat umsetzen, wenn auch die entsprechend dafür benötigten Fähigkeiten vorhanden sind. Und deswegen ist das natürlich auch ein Appell an alle Mitgliedsländer, die sich an diesen Missionen beteiligen, dann gegebenenfalls auch eben nicht nur das Personal, sondern auch die entsprechende Ausstattung, Kapazitäten bereitzustellen. Das ist leider ein Problem, was sich schon seit vielen Jahren bei den Friedensmissionen zeigt. Und das mindert dann auch ihre Glaubwürdigkeit. Und deswegen ist es großartig, wenn ein Land wie Deutschland zum Beispiel, wie das in Mali der Fall war, wirkliche Engpassressourcen bereitstellt, wie Hubschrauber, Lufttransportkapazität oder anderes mehr. Da könnte man noch andere Beispiele bringen. Aber der Erfolg einer UN-Friedensmission ist unveränderlich gebunden daran, dass auch die Ausstattung entsprechend bereitgestellt wird, die man für die Mandate benötigt. Die Frage mit Gaza ist vielleicht etwas noch zu früh im Zeitablauf. Aber ich möchte ein anderes Beispiel mal als Referenz heranziehen. Denn es hat einmal einen Konflikt gegeben, der ist schon ein bisschen her, auf dem Balkan und insbesondere im Kosovo, wo aufgrund der Komplexität der Herausforderungen dann eine Kooperation von verschiedensten Organisationen unter einem Mandat des UN-Sicherheitsrats zusammengekommen ist, um diese komplexe Herausforderung zu bewältigen. Die Vereinten Nationen, die Europäische Union, die OSZE, die Weltbank, der Internationale Währungsfonds, die NATO, alle diese und noch wahrscheinlich einige mehr wurden im Kosovo in dieses Krisengebiet entsandt, in einer abgestimmten, koordinierten Weise. Und eine Herausforderung von der Komplexität wie in Gaza könnte möglicherweise vielleicht mal in diese Richtung gehen, dann die Arabische Liga und Ähnliches. Aber das ist noch viel zu früh und vor allen Dingen müssen die Konfliktparteien auch beteiligt sein und an der Formulierung einer solchen Perspektive. Und da sind wir, glaube ich, noch überhaupt nicht. Ja, und die eine Frage vielleicht noch zum Summit of the Future. Welche Erwartung mit Bezug auf die Friedensmissionen kann dieser Summit of the Future vielleicht erfüllen? Es ist ja ein Papier, dieser Zukunftspakt, der dann auch praktisch alle Handlungsfelder der Vereinten Nationen abdeckt. Und die Staats- und Regierungschefs, die dann darüber entscheiden, würden schon einen guten, wichtigen Schritt tun, wenn das Thema Friedenssicherung überhaupt auftaucht und dann auch mit dem Appell an die Mitgliedsländer, sich zu engagieren. Denn wie ich vorhin schon sagte im Eingangsstatement, ich glaube, die UN-Friedenssicherung hat eine Zukunft, gerade wenn wir in eine ungewisse Zeit hineingehen und die internationale Gemeinschaft auch eine gewisse Handlungsfähigkeit weiter zeigen sollte. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Grieb. Jetzt noch Frau Dr. Irgang.
Gerne. Ich kümmere mich mal um die Teile, die vielleicht noch nicht ganz so beantwortet sind, um uns nicht zu doppeln. Die Frage nach der Lastenteilung, also die Frage nach stärkerer militärischer Beitrag, das ist nicht das Thema vom ZIF. Wir stehen für den zivilen Beitrag. Aber ich glaube, dass eine gerechtere Lastenteilung auch bei schmerzhaften Prozessen, wo Risiken mit verbunden sind von Einsätzen, dass das richtig wäre. Deutschland ist jetzt nach dem Abzug in Mali relativ gering vertreten mit eigenen militärischen Kräften. Und ich glaube, dass das gut wäre, da auch den Teil des symbolischen Burden Sharings on the ground aufrechtzuerhalten oder sogar auszubauen. Aber natürlich ist das ein Stretch in einer Phase der Landes- und Bündnisverteidigungsdebatten. Das ist total klar. Aber für die eigene Glaubwürdigkeit, für die Zusammenarbeit international macht es schon einen Unterschied, wenn man auch dorthin geht, wo es gefährlich ist. Es ist aufgetaucht worden, die Frage nach Fußballturnieren. Alles, was vertrauensbildend wirken kann, was Menschen wieder zusammenbringt, die voneinander getrennt sind durch einen Krieg oder einen Konflikt, was Dialogräume schafft, was Begegnungen schafft, kann überhaupt nicht zu wenig sein und darf überhaupt nicht unterschätzt werden. Wenn wir überlegen, welche Programme in Deutschland gelaufen sind, bei den Schulen, bei den Studienaustauschen, um zum Beispiel Deutschland und Frankreich wieder nahe aneinander zu bringen nach zwei Weltkriegen, das sind alles diese Elemente, extrem wichtig und Frieden läuft von zwei Enden, nicht nur staatlich von oben, sondern am Ende zwischen den Menschen, die sich wieder aussöhnen müssen, die sich verzeihen müssen, die sich wieder vertrauen können müssen. Gaza, glaube ich auch, Rolle der UN eher unwahrscheinlich derzeit. Es gibt eine EU-Mission, Eubam Rafa. Da gibt es Überlegungen, ob unter Umständen dort mal ein Mandat kommen kann im Kontext eines klareren Prozesses oder eines Waffenstillstandes. Aber ich denke auch, das ist zu früh. Und Ausstattungsfragen, Ausstattung mit Fähigkeiten, immer zu wenig. Ich glaube, das kann man nur unterstreichen. Das ist am Ende dann eine Frage von politischem Willen und wie viele Ressourcen geben wir an Stellen, die uns Mission Critical in Anführungszeichen und im übertragenen Sinne erscheinen.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Irgang. Frau Staudt, möchten Sie noch was ergänzen?
Vielleicht ganz kurz, weil die Frage auch so pointiert formuliert war. Kann Peacekeeping ein sehr komplexes Problem lösen? Und da kommen wir wieder auf die Frage der Erwartungshaltung. Ich glaube, wir müssen auch ehrlich sagen, Peacekeeping löst keine Probleme an und für sich. Peacekeeping ist ein unterstützender Prozess. Es muss dafür einen politischen Prozess geben, der unterstützt werden kann. Herr Dr. Grieb hatte auch erwähnt, hat auf die beiden Parteien abgestellt oder immer auf die prozessbeteiligten Parteien. Und damit kann man dann arbeiten. Und ich glaube, daran müssen wir uns auch in der Erwartungshaltung etwas orientieren.
Ja, vielen Dank. Dann bedanke ich mich für die angeregte Diskussion und auch für die sehr konzentrierten und pointierten Dialoge hier, Statements, dass das nicht ausufernd, sondern sehr zielführend war. Und ich hoffe, dass das Publikum, was uns nicht immer, aber in diesem Fall ja doch zugeschaltet war, ein bisschen was davon mit nach Hause nehmen kann. Ich danke Ihnen also für die Teilnahme an dieser öffentlichen Sitzung. Wir machen das nur selten, des Unterausschusses Vereinte Nationen, internationale Organisationen und zivile Krisenprävention. Und ich beende damit dann jetzt auch punktgenau den öffentlichen Teil dieser Sitzung. Deshalb bitte ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer, den Sitzungssaal zu verlassen. Auch das Netz können wir selber abschalten. Sobald das geschehen ist, werde ich die Sitzung mit dem nicht öffentlichen zweiten Tagesordnungspunkt fortsetzen. Aber auch da geht es darum, Leitlinien, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern, noch mal zu vertiefen. Sie sehen, wie wichtig uns dieser Themenkomplex ist. Vielen Dank.